Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, wird mit Episode 74 fortgesetzt. Und weiter geht es mit Folge 46 und Zeitgeschehen, was war los in den 2000er Jahren? Auch hier dann wieder eine Zusammenfassung von Entwicklungen und Ereignissen in den 2000er Jahren, Trends in der Musik, bei Filmen, in der Politik sowie Technologie und Mode werden noch einmal reflektiert. Es geht auch noch einmal um den Fußball und die Bundesliga in den 2000er Jahren und um große Sportereignisse dieser Dekade. UEFA Champions League, Fußball-Weltmeisterschaften und die Olympischen Spiele 2000 in Sydney und 2004 in Athen sowie die Winterspiele 2002 in Salt Lake City und 2006 in Turin. Die Folge 47 hat dann den Titel Zeitgeschehen, die 2000er Jahre, das Jahrzehnt des technologischen Fortschritts, globaler Veränderungen und politischer Umbrüche. Politisch waren die 2000er Jahre von tiefgreifenden Ereignissen geprägt. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA führten zu globalen Konsequenzen und veränderten die globale politische Landschaft nachhaltig. Die Weltwirtschaft erlebte in den 2000er Jahren Höhen und Tiefen. Zu Beginn des Jahrzehnts boomte die globale Wirtschaft, angetrieben durch Innovationen in Technologie und Handel. Die rasante Entwicklung des Internets und der Aufstieg von Smartphones revolutionierten Kommunikation und Alltag. Der Start des iPhone im Jahr 2007 durch Apple markierte den Beginn des Smartphone-Zeitalters. In Hannover fand vom 1. Juni bis zum 31. Oktober 2000 die Expo 2000 statt und war die erste Weltausstellung in Deutschland. Sie stand unter dem Motto Mensch, Natur, Technik, eine neue Welt entsteht. Für mich persönlich stand der Beginn dieses Millenniums ganz im Zeichen von Entspannung, Reisen und neuen Abenteuern im sogenannten Showbiz. Ich wurde Kleindarsteller in verschiedenen Daily Soaps im TV. Eine sehr bereichernde und außergewöhnliche Erfahrung. Die Rolling Stones unternahmen umfangreiche Tourneen, die Millionen von Fans anzogen. Die Lickstour 2002-2003 war eine Welttournee, die die Band in zahlreiche Länder führte und für ihre innovativen Setlists und die Mischung aus verschiedenen Venue-Größen bekannt war. Die Fußball-Bundesliga erlebte eine Ära der Dominanz und Überraschungen, besonders durch den FC Bayern München und den sensationellen Titelgewinn des VfL Wolfsburg 2009. Insgesamt waren die 2000er Jahre ein Jahrzehnt des Wandels Handels und der Innovation, das die Grundlage für viele Aspekte des modernen Lebens legte. Einfach reinhören und inspiriert werden von der Ära, die viele bedeutende Ereignisse, aber auch viele technische Innovationen brachte.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show Als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Zeitgeschehen, was war los in den 2000er Jahren?
Die 2000er Jahre waren ein Jahrzehnt des schnellen Wandels und der Innovation in vielen Bereichen des Lebens.
Musik.
Die Musikszene der 2000er Jahre wurde von einer Vielzahl von Genres dominiert. Popstars wie Britney Spears, Christina Aguilera und Justin Timberlake prägten das Jahrzehnt. Hip-Hop und R&B erlebten eine Blütezeit mit Künstlern wie Eminem, Jay-Z und Beyoncé. Gleichzeitig gewannen Indie- und alternative Bands wie Coldplay und The Strokes an Popularität. Der Aufstieg digitaler Musikplattformen wie iTunes und später Streamingdienste wie Spotify veränderte die Art und Weise, wie Musik konsumiert und vertrieben wurde.
Technologie.
Die 2000er Jahre waren geprägt von rasanten technologischen Fortschritten. Die Verbreitung des Internets revolutionierte Kommunikation und Information. Der Launch des iPhone im Jahr 2007 durch Apple markierte den Beginn des Smartphone-Zeitalters und veränderte das tägliche Leben grundlegend. Soziale Medienplattformen wie Facebook, gegründet 2004, und Twitter, gegründet 2006, veränderten die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren und Nachrichten verbreiten.
Popkultur.
In der Popkultur dominierten Blockbuster-Filme und erfolgreiche TV-Serien. Filmreihen wie Harry Potter, Der Herr der Ringe und die Tribute von Panem füllten die Kinosäle weltweit. Im Fernsehen setzten Serien wie Friends, The Sopranos und Lost neue Maßstäbe. Reality-TV erlebte einen Boom mit Shows wie Big Brother und American Idol. Gleichzeitig beeinflussten Videospiele wie Halo, World of Warcraft und The Sims die Freizeitgestaltung vieler Menschen.
Politik.
Politisch gesehen waren die 2000er Jahre von bedeutenden Ereignissen geprägt. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA führten zu weitreichenden globalen Konsequenzen, darunter die Kriege in Afghanistan und im Irak. Die Europäische Union erweiterte sich erheblich und führte 2002 den Euro als gemeinsame Währung ein. Das Jahrzehnt endete mit der globalen Finanzkrise 2007 bis 2008, die weltweite wirtschaftliche Auswirkungen hatte und viele politische Systeme herausforderte.
Mode.
Die Mode der 2000er Jahre war vielfältig und von verschiedenen Trends beeinflusst. Der Casual-Chic-Look mit Jeans und T-Shirts dominierte, während Marken wie Abercrombie und Fitch und Hollister bei Jugendlichen beliebt waren. Der Boho-Stil, inspiriert von Festivalmode und Prominenten wie Sienna Miller, wurde ebenfalls populär. Gegen Ende des Jahrzehnts gewannen nachhaltige Mode und das Bewusstsein für ethische Modeproduktion zunehmend an Bedeutung. Bundesliga in den 2000er Jahren war geprägt von spannenden Meisterschaftsrennen, dem Aufstieg neuer Stars und bedeutenden Veränderungen im deutschen Fußball. Der FC Bayern München war auch in den 2000er Jahren der dominierende Verein in der Bundesliga. Die Bayern gewannen in dieser Dekade sechsmal die deutsche Meisterschaft: 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 und 2008. Spieler wie Oliver Kahn, Michael Ballack und Bastian Schweinsteiger waren prägende Figuren, die den Erfolg des Vereins maßgeblich mitbestimmten. Zudem feierte der Verein 2001 einen großen internationalen Erfolg mit dem Gewinn der UEFA Champions League. Die 2000er Jahre boten auch Raum für Überraschungen. Borussia Dortmund gewann im Jahr 2002 die Meisterschaft und setzte damit ein Zeichen, dass der Kampf um den Titel nicht nur den Bayern vorbehalten war. Werder Bremen erlebte 2004 ein erfolgreiches Jahr und sicherte sich das Double, bestehend aus Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Ein besonderes Highlight war der sensationelle Titelgewinn des VfL Wolfsburg im Jahr 2009 unter der Führung von Trainer Felix Magath und mit dem herausragenden Stürmerduo Edin Dzeko und Grafitsche. In dieser Dekade sah die Bundesliga auch den Aufstieg und Fall mehrerer Traditionsvereine. Der erste FC Kaiserslautern, der 1998 noch Meister geworden war, stieg 2006 in die zweite Bundesliga ab. Eintracht Frankfurt und der erste FC Köln erlebten ähnliche Höhen und Tiefen. Gleichzeitig gelang dem ersten FSV Mainz 05 unter Trainer Jürgen Klopp der erstmalige Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 2004, was den Verein nachhaltig prägte. Und auch Hannover 96 stieg nach langer Durststrecke 2002 wieder in die erste Bundesliga auf. Die Bundesliga durchlief in den 2000er Jahren eine bedeutende Modernisierungsphase. Neue Stadien wurden gebaut oder bestehende modernisiert, besonders im Hinblick auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Die 2000er Jahre waren auch das Jahrzehnt des Aufstiegs zahlreicher junger Talente, die später zu internationalen Stars wurden. Spieler wie Philipp Lahm, Lukas Podolski und Mario Gomez machten in dieser Zeit ihre ersten Schritte im Profifußball und legten den Grundstein für erfolgreiche Karrieren. Die 2000er Jahre waren eine aufregende und transformative Zeit für die Bundesliga. Mit der Dominanz von Bayern München, den überraschenden Meisterschaften anderer Vereine, der Modernisierung der Infrastruktur und dem Aufstieg junger Talente wurde die Bundesliga sowohl national als auch international gestärkt. Die 2000er Jahre waren auch eine Dekade voller herausragender sportlicher Leistungen und unvergesslicher Momente in verschiedenen Disziplinen. Die Olympischen Spiele waren auch in den 2000er Jahren ein Highlight der Sportwelt. Die Sommerspiele 2000 in Sydney und 2004 in Athen sowie die Winterspiele 2002 in Salt Lake City und 2006 in Turin boten zahlreiche unvergessliche Momente. In Sydney 2000 erlebte die Welt die atemberaubenden Leistungen von Casey Freeman und Ian Thorpe, während Michael Phelps in Athen 2004 sechs Goldmedaillen gewann und seine Dominanz im Schwimmen etablierte. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea brachte Brasilien seinen fünften Titel ein, angeführt von Spielern wie Ronaldo und Rivaldo. Die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war ein großes Spektakel, das Italien nach einem dramatischen Finale gegen Frankreich im Elfmeterschießen für sich entschied. Die 2000er Jahre waren ebenso ein goldenes Jahrzehnt für das Tennis. Roger Federer und Rafael Nadal prägten die Ära mit ihrer intensiven Rivalität und zahlreichen Grand Slam-Siegen. Federer gewann in diesem Jahrzehnt 15 Grand Slam-Titel und Nadal sicherte sich 4 French Open-Titel in Folge von 2005 bis 2008. Bei den Damen dominierte Serena Williams, die in den 2000er Jahren 10 Grand Slam-Titel gewann. Michael Schumacher dominierte die Formel 1 in den 2000er Jahren und gewann 5 seiner 7 Weltmeistertitel in Folge von 2000 bis 2004 mit Ferrari. Sein Erfolg trug zur Popularität des Motorsports weltweit bei und stellte zahlreiche Rekorde auf, die erst Jahre später gebrochen wurden. Die Leichtathletik erlebte in den 2000er Jahren einige denkwürdige Leistungen. Der jamaikanische Sprinter Usain Bolt revolutionierte den Sprint und brach 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking sowohl den 100 Meter als auch den 200 Meter Weltrekord. Bolts unglaubliche Geschwindigkeit und sein Charisma machten ihn zu einer Ikone des Sports. In der NBA war der Beginn der 2000er Jahre durch die Dominanz der Los Angeles Lakers geprägt, die von 2000 bis 2002 dreimal in Folge die Meisterschaft gewannen, angeführt von Kobe Bryant und Shaquille O'Neal. Auch die San Antonio Spurs waren mit 3 Meistertiteln 2003, 2005, 2007 äußerst erfolgreich. Tiger Woods war die prägende Figur im Golf und gewann in den 2000er Jahren 12 seiner 15 Major-Titel. Seine Dominanz auf den Golfplätzen und seine Fähigkeit, unter Druck zu performen, machten ihn zu einer der größten Sportlerpersönlichkeiten des Jahrzehnts. Das Radfahren wurde in den 2000er Jahren stark von Lance Armstrong dominiert, der 7 Tour de France-Titel in Folge von 1999 bis 2005 gewann. Bayern. Allerdings wurde seine Karriere später von Dopingvorwürfen und der Aberkennung seiner Titel überschattet. Die Rugby-Weltmeisterschaften 2003 in Australien und 2007 in Frankreich waren ebenfalls Höhepunkte des Jahrzehnts. England gewann 2003 seinen ersten Titel, angeführt von Johnny Wilkinson, während Südafrika 2007 den Titel holte. Die 2000er Jahre waren eine aufregende Zeit im Sport, geprägt von Rekorden, neuen Superstars und unvergesslichen Momenten, die die Fans weltweit begeisterten und die Sportlandschaft nachhaltig prägten. Diese Ära war ein Jahrzehnt voller Wandel und Neuerungen, das die Grundlagen für viele Aspekte des modernen Lebens legte.
Zeitgeschehen, die 2000er Jahre, das Jahrzehnt des technologischen Fortschritts, globaler Veränderungen und politischen Umbrüchen.
Die 2000er Jahre waren geprägt von enormem technologischen Fortschritt, bedeutenden politischen Umbrüchen und gesellschaftlichen Entwicklungen.
Wie dieses neue Jahrtausend für mich persönlich begann, hierzu ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 29, Folge 2. Millennium, das Designer-Turbo-Jahrtausend, auf die nächsten 1000 Jahre.
Die Silvesternacht 1999 verbrachten Gina und ich in der City von Hannover, am Kröpke. Dieses einmalige Ereignis wollten wir mit sehr vielen Menschen zusammen erleben, den Wechsel in ein neues Jahrtausend. Es gab natürlich sehr viel, was man mit diesem Ereignis assoziierte, insbesondere die Fragen, sind wir privilegiert, dass wir das erleben dürfen, was haben sich die Menschen damals beim ersten Jahrtausendwechsel wohl vom neuen Jahrtausend erhofft, haben die denn überhaupt mitbekommen? Dem deutschen König und Kaiser Otto III. Wird bescheinigt, aus all seinen politischen Plänen im Sommer und Herbst 999 spreche nicht Angst vor dem Abschied des alten Jahrtausends, sondern Unternehmungsgeist für das Neue. Genau mit dieser Einstellung wollte ich auch das neue Jahrtausend begrüßen. Nun gingen im Vorfeld des Jahrtausendwechsels zwar Chaosbefürchtungen, wie der sogenannte Millennium Bug, also Komplikationen mit Datumsumstellungen in Computersystemen um. Aber ein befürchteter Zusammenbruch weltweiter Computernetze blieb aus. Wir waren dort am Kröpke mit einer Flasche Sekt im Rucksack und mit sehr vielen Menschen versammelt und warteten auf 24 Uhr. Überall waren Buden mit Getränken und Glühweinstände aufgebaut. Es war eine ganz ausgelassene Stimmung und ein buntes Treiben dort im Freien. Das Wetter spielte auch mit, es war nicht allzu kalt und trocken. Auf einer Bühne gab es Live-Musik. Es herrschte pure Zuversicht und Optimismus. 5 Jahrzehntwechsel hatte ich ja schon erlebt. Nun also wartete ich hier nicht nur auf den 6. Jahrzehntwechsel, und nicht nur auf den 1. Jahrhundertwechsel, nein eben auch auf einen Jahrtausendwechsel. Und dann war es soweit, das neue Jahrtausend wurde eingezählt. Tausende Stimmen zählten den Countdown runter. Dann brandete der Jubel auf und mit einem ohrenbetäubenden Hallo wurde das Jahr 2000 begrüßt. Wildfremde Menschen lagen sich in den Armen und beglückwünschten sich gegenseitig. Mir lief ein Schauer über den Rücken, nun war es soweit, wir begrüßten tatsächlich ein neues Jahrtausend. Und nun lag die weitere Hoffnung in dem, was das neue Jahrtausend bringen wird. Ich sah diesem Jahrtausend mit der Zuversicht Kaiser Otto III. Entgegen, nämlich wie dieser auch bereits vor nunmehr 1000 Jahren mit Unternehmungsgeist das Ganze anzugehen. Die Feierlichkeiten am Kröpke dauerten noch eine ganze Weile bis weit in den Morgen des neuen Millenniums hinein. Ich war aber dann gegen Mittag wieder soweit fit, dass ich mir traditionell das Neujahrs-Skispringen aus Garmisch-Partenkirchen anschauen konnte. Ohne dieses Ereignis gab es für mich kein neues Jahr. Und der erste Sieger eines Skispringens im neuen Jahrtausend war Andi Wiedhölzl aus Österreich.
Auf die nächsten 1000 Jahre.
Politisch waren die 2000er Jahre von tiefgreifenden Ereignissen geprägt. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA führten zu globalen Konsequenzen und veränderten die globale politische Landschaft nachhaltig. Bei den Anschlägen trafen entführte Flugzeuge das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington DC, was zum Tod von fast 3000 Menschen führte. Die US-Regierung unter Präsident George W. Bush startete daraufhin den Krieg gegen den Terror, der zur Invasion Afghanistans im Oktober 2001 führte, um das Taliban-Regime zu stürzen und Al-Qaida zu bekämpfen. Diese militärische Operation wurde von einer internationalen Koalition unterstützt und entwickelte sich zu einem langwierigen Konflikt, der das gesamte Jahrzehnt andauerte. Im März 2003 begann die Invasion des Irak, begründet durch die vermeintliche Existenz von Massenvernichtungswaffen und die angeblichen Verbindungen des irakischen Regimes zu terroristischen Gruppen. Der Irakkrieg führte zu großen politischen und sozialen Umwälzungen im Land und hatte ebenfalls globale Auswirkungen, darunter intensive Debatten über die Legitimität und die Folgen der Intervention. Die Anschläge führten auch zu erheblichen Veränderungen in der Innenpolitik vieler Länder, insbesondere in Bezug auf Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen. Neue Gesetze und Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung wurden eingeführt, darunter der USA Patriot Act, der den Sicherheitsbehörden erweiterte Befugnisse zur Überwachung und Verfolgung von Verdächtigen einräumte. Die Europäische Union erweiterte sich erheblich und führte 2002 den Euro als gemeinsame Währung ein. Die Einführung des Euro markierte einen entscheidenden Schritt in der europäischen Integration und veränderte das wirtschaftliche Gefüge Europas grundlegend. Der Euro wurde am 1. Januar 1999 als Buchgeld eingeführt, und am 1. Januar 2002 folgte die Einführung der Euro-Banknoten und Münzen. Der Euro wurde als Teil des Vertrags von Maastricht 1992 ins Leben gerufen, um die wirtschaftliche und monetäre Union, EMU, zu fördern. Die Ziele der Einführung des Euro waren vielfältig: er sollte den Handel zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern, Wechselkursrisiken und Transaktionskosten reduzieren, die Preisstabilität fördern und die europäische Identität stärken. Die globale Finanzkrise 2007 bis 2008 hatte weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen und stellte viele politische Systeme vor große Herausforderungen. Die Präsidentschaft von Barack Obama, der 2008 zum ersten afroamerikanischen Präsidenten der USA gewählt wurde, markierte einen bedeutenden politischen Wandel. Die Weltwirtschaft erlebte in den 2000er Jahren Höhen und Tiefen. Zu Beginn des Jahrzehnts boomte die globale Wirtschaft, angetrieben durch Innovationen in Technologie und Handel. China stieg zur Wirtschaftsmacht auf und wurde 2001 Mitglied der Welthandelsorganisation, WTO, was sein Wachstum beschleunigte. Der Immobilienboom in den USA führte schließlich zur Subprime-Krise, die 2007 bis 2008 in die globale Finanzkrise mündete. Bankenrettungen, hohe Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Unsicherheit prägten die letzten Jahre des Jahrzehnts. Internationale Zusammenarbeit und Reformen waren notwendig, um die Wirtschaft zu stabilisieren und langfristig zu stärken. Die rasante Entwicklung des Internets und der Aufstieg von Smartphones revolutionierten Kommunikation und Alltag. Der Start des iPhone im Jahr 2007 durch Apple markierte den Beginn des Smartphone-Zeitalters. Soziale Medienplattformen wie Facebook 2004 und Twitter 2006 veränderten die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren und Nachrichten verbreiten. E-Commerce wuchs erheblich, angetrieben von Unternehmen wie Amazon und eBay. In Hannover fand vom 1. Juni bis zum 31. Oktober 2000 die Expo 2000 statt und war die erste Weltausstellung in Deutschland. Sie stand unter dem Motto:
Mensch, Natur, Technik, eine neue Welt entsteht.
Sie sollte ein Schaufenster für innovative Ideen und nachhaltige Lösungen sein, das Länder aus der ganzen Welt zusammenbringt. Vor Beginn der Expo 2000 wurden hohe Erwartungen an die Besucherzahlen gestellt. Die Veranstalter rechneten mit etwa 40 Millionen Besuchern aus dem In- und Ausland, was die Expo zu einem großen Erfolg machen und einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung für die Region Hannover und Deutschland insgesamt bedeuten sollte. In der Realität blieb die Besucherzahl deutlich hinter den Erwartungen zurück. Insgesamt besuchten etwa 18 Millionen Menschen die Expo 2000, weniger als die Hälfte der prognostizierten Zahl. Gründe für diese Diskrepanz waren vielfältig: das hohe Eintrittsgeld, ein als unübersichtlich wahrgenommenes Ausstellungsgelände, sowie Konkurrenz durch andere Großereignisse im Jahr 2000 trugen dazu bei.
Hierzu nun auch ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 29, Folge 3.
In Hannover erscheint vieles immer mehr als es ist, so auch die Expo 2000. Diese wurde am 1. Juni 2000 durch den damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau eröffnet und dauerte bis zum 31. Oktober 2000. Wie bereits erwähnt, rechnete man mit über 40 Millionen Besuchern aus aller Welt. Bereits im Vorfeld zeichnete sich aber ab, dass diese Zahl wohl nie und nimmer erreicht werden wird. Daher wurden von 6000 Schülern und Studenten, die vom Personaldienstleister Adecco als Mitarbeiter für die Expo rekrutiert worden waren, 5000 innerhalb von wenigen Tagen vertragsgemäß wieder gekündigt. Das war für mich insofern bemerkenswert, da ich mich mit meinem Unternehmen vorher auch an einer Teilausschreibung für Personaldienstleistungen während der Expo beworben hatte, aber, und nun wieder einmal Gott sei Dank, nicht berücksichtigt wurde. Neben dem wohl absehbaren Reinfall mit der Auslastung für das Hotel, wenn es denn geklappt hätte, wäre das der zweite kommerzielle Schaden gewesen, den ich mir mit der Expo eingefahren hätte. So kann ich sagen, dass es für mich monetäres Glück war, dass ich nicht mittel- und unmittelbar mit der Expo zu tun hatte. Da die USA ihre Teilnahme im April 2000 absagten, da der Kongress eine staatliche Finanzierung abgelehnt hatte und nicht ausreichend Sponsorengelder zusammengekommen waren, fehlte natürlich von Anfang an ein besucherstarkes Teilnehmerland. Dann kam hinzu, dass wegen der allgemein als hoch empfundenen Eintrittspreise der Kartenverkauf zunächst aber nur sehr schleppend anlief. Wegen der anfangs unbefriedigenden Besucherzahlen begann die Expo-Gesellschaft, nach einigen Wochen Spezialtickets auszugeben. Sie kosteten zuerst 10 Deutsche Mark und später 15 Deutsche Mark, waren erst ab 18 Uhr gültig und führten zu höheren Besucherzahlen. An manchen Tagen waren zu Stoßzeiten mehrere Stunden Wartezeit in Kauf zu nehmen. Insgesamt kamen aber nur rund 18,1 Millionen Besucher und damit weniger als die Hälfte der kalkulierten 40 Millionen. Die Expo wurde von Anfang an für ihre hohen Preise kritisiert. Eine Tageskarte für eine erwachsene Person kostete 69 D-Mark. Eine Schülergruppenkarte 29 D-Mark. Auf dem Gelände verlangten gastronomische Einrichtungen und Merchandise-Shops teilweise horrende Preise. So kostete eine Bratwurst am Eröffnungstag 9,50 Mark. Durch die Berichterstattung darüber wurde dann der Preis auf 4 bis 5 D-Mark gesenkt. Als ein Grund für die enttäuschende Besucherresonanz wird neben den hohen Preisen ein unzureichendes Marketingkonzept genannt. Es gelang nicht, der Expo ein klares Konzept zu geben und dieses sowie die Bedeutung als nationaler Event in der Bevölkerung zu verankern. Und in meiner persönlichen Analyse sah ich darin sogar ein grundsätzliches Problem, was Hannover hatte und hat. Früher hatte Hannover einmal einen Stadtimagepfleger, aber danach gab und gibt es niemanden mehr in Hannover, der der Stadt ein professionelles Marketingprofil geben konnte oder will. Und das trifft nicht nur auf die Stadt selbst zu, sondern ebenso auf den Profifußballclub, der weiterhin zunächst in der zweiten Bundesliga hindümpelte. Hannover war und ist provinziell, was insgesamt ja nicht negativ sein sollte, wenn man mit einem intelligenten und kreativen Konzept dieses vermarkten könnte. Allein aber die Zwitterstellung zwischen der Provinz auf der einen Seite und der Weltstadt mit den weltgrößten Leitmessen, schafft schon eine Art Verwirrung. Die FAZ hat schon viel über das Image von Hannover geschrieben, so auch im Juli 2010, wo man über Hannover feststellte.
Es gibt wohl keine Stadt in Deutschland, über die ein derart schlimmes Image im Umlauf ist wie über Hannover. Sie gilt als provinziell, spießig, langweilig und hässlich, und das sind noch die netteren Beschreibungen.
Aber es gibt noch weitere Meinungen über Hannover. Der Physiker Georg Christoph Lichtenberg hat über Hannover gesagt:
Kein so übler Ort bei schlechtem Wetter.
Theodor Lessing hielt Hannover für ein
Paradies jeder Mittelmäßigkeit.
Der Kabarettist Harald Schmidt sah Hannover so:
Hannover liegt nicht am Arsch der Welt, man kann ihn von dort aus aber sehr gut sehen.
Und in der TV-Serie Stromberg hieß es einmal:
Stromberg ist irgendwie wie Hannover. Wenn man aus New York kommt, ist es natürlich scheiße, aber wenn man aus Botswana kommt, ist es gar nicht so schlecht.
Und Harald Schmidt äußerte sich später, als Hannover als Spielort für die Fußball-WM 2006 feststand, noch einmal:
WM in Hannover ist sowas wie Expo, nur mit Besuchern. Stell dir vor, es ist Expo und kaum einer geht hin.
Die Gesellschaft erlebte in den 2000er Jahren tiefgreifende Veränderungen. Das Internet und Sozialmedien förderten die globale Vernetzung und den Austausch von Ideen. Bewegungen für soziale Gerechtigkeit und Bürgerrechte gewannen an Bedeutung, insbesondere in Bezug auf Gleichstellung der Geschlechter und LGBTQ-Rechte. Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit rückten zunehmend in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit und Politik. Der demografische Wandel, insbesondere die alternde Bevölkerung in vielen Industrieländern, stellte neue Herausforderungen an Sozial- und Gesundheitssysteme. Für mich persönlich stand der Beginn dieses Millenniums ganz im Zeichen von Entspanntheit, Reisen und neuen Abenteuern im sogenannten Showbiz. Neben vielen unternehmerischen Herausforderungen gönnte ich mir auch ein paar neue Erfahrungen, nämlich als Kleindarsteller in Delisoaps im TV.
Wie es dazu kam, hier auch ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 32, Folge 12.
Das Jahr 2003 war dann auch der Beginn einer neuen Karriere für mich. Wir hatten uns einmal einen freien Tag gegönnt und ich war mit Gina mal nach Bückeburg gefahren und wir wollten da einen entspannten Tag verbringen, mit Schlossbesichtigung, gutem Essen und einen schönen Spaziergang durch Ort und Schlossanlagen. Doch es kam alles ganz anders. Als wir am Schloss ankamen, war der Parkplatz schon gut belegt für einen Tag in der Woche. Dann sahen wir große Trucks mit jeder Menge Equipment für ein Filmset, Scheinwerfer, technische Utensilien, Kabeltrommeln etc. und jede Menge Personal war dort hektisch am Werkeln. Als wir dann uns dem Schlossplatz näherten, sahen wir, wie alles direkt in das Schloss hineingebracht wurde. Es war ein wirres Treiben dort vor Ort. Um nun in Erfahrung zu bringen, was hier los ist, fragten wir dann einen von den Leuten, die da hektisch herumliefen, was denn hier abgeht. Der sagte uns dann so im Vorbeigehen, hier würde heute die 2000. Folge der TV-Serie Verbotene Liebe gedreht. Die Verbotene Liebe war eine deutsche Seifenoper, die vom 2. Januar 1995 bis zum 26. Juni 2015 im Vorabendprogramm des Ersten ausgestrahlt wurde. Irgendwie interessierte mich nun dieses Geschehen hier doch, während Ginas Interesse da schon eher suboptimal war. Um es nun jedem gerecht werden zu lassen, gingen wir erst einmal etwas Leckeres essen, aber dann trieb es mich doch noch einmal an den Ort des Geschehens zurück. Nun konnte man selbst von den Dreharbeiten nichts mitbekommen, da alles ja drinnen im Schloss stattfand und wir da nicht reinkamen. Trotzdem kamen immer wieder Personen, die durchgelassen wurden. Und irgendwann fragte ich dann mal einen vom Team, der draußen seine Rauchpause machte, weshalb da immer Leute durchgelassen werden. Das wären Komparsen oder Nebendarsteller. Und so beiläufig sagte er, die werden immer gebraucht, auch für die normalen Folgen, die in Köln-Ossendorf in den Studios gedreht werden. Wir unterhielten uns dann doch sehr intensiv, weil mich vieles an der Organisation einer solchen Produktion schon aus unternehmensorganisatorischen und logistischen Gründen interessierte und er stellte sich dann vor als Castingdirektor der Produktion. Während dieses recht lockeren Gespräches, betrachtete er mich dann so und sagte:
Du, wir suchen immer wieder etwas ältere Charaktere als Nebendarsteller, davon haben wir nicht genug. Wenn du mal Lust hast, hier ist meine Karte, ruf mal an und komm zum Casting nach Köln.
Dann musste er wieder zum Set. Gina hat die ganze Szene nur kopfschüttelnd wahrgenommen. Und so hatten wir dann auf der Rückfahrt nach Hannover ein sehr interessantes Thema, nämlich nach dem Motto:
Das willst du doch wohl nicht wirklich machen.
Gina war im Denken und Handeln die rationalere von uns beiden, was manchmal dann durchaus für etwas Konfliktpotenzial sorgte. Aber in mir arbeitete das schon. Zunächst ging ich aber wieder zum Tagesgeschäft über und wurde selbst wieder rational und pragmatisch. Aber wie gesagt, in mir hatte es ja gearbeitet. Und Vernunft war zwar eine schöne Tugend, aber manchmal sollte man sie auch überwinden, vor allem, wenn etwas Neues sich auftun konnte. Und so rief ich dann Jens, so hieß der Casting-Fuzzi, an. Er konnte sich tatsächlich noch gut an unser Gespräch in Bückeburg erinnern und nannte mir einen Termin, wo Castings für die nächsten terminierten Drehs erfolgen. Er wollte mir dann einen Probetext per Fax schicken, für das Casting eines Nebendarstellers. Tatsächlich kamen dann so eine Art Drehbuchseiten, wo ein Text markiert war. Nun hatte ich das Problem, Gina das alles zu erklären. Ich fing dann so an, du weißt ja, dass ich schon Deutschlands nördlichster Diskjockey war, du weißt ja, dass ich schon Skilehrer war, du weißt ja, dass ich schon als Kind im Harz auf der Bühne gestanden habe in dem Singstück Das kleine Teehaus der Landesbühne Niedersachsen und als Schüler in Lederhosen damals von Lüneburg aus in der holsteinischen Schweiz in zwei Immenhof-Filmen mit Heidi Brühl dabei war. Da passt es doch ganz gut, wenn ich jetzt auch mich noch einmal als Schauspieler versuche. Sie schüttelte nur den Kopf, machte die Wischerbewegung, und ich nahm das einfach mal als Zustimmung. Also setzte ich mich ein paar Tage später in den ICE nach Köln. Standesgemäß natürlich in der ersten Klasse. Falls jetzt jemand kommen sollte, würde ich sagen, dass ich meine Autogrammkarten leider vergessen habe. Ich fühlte mich nun schon von allen Seiten beobachtet. So präsumierte ich auch, dass die paar Leute hier im Waggon schon tuschelten, da ist er, der jetzt zum Casting fährt. Allerdings war ich mir sicher, dass sie die Casting-Couch aber nicht mit mir in Verbindung brachten. Ab Köln Hauptbahnhof in ein Taxi und ab nach Ossendorf. Dort wurde ich von Jens begrüßt wie ein alter Kumpel. Sehr lässig der Umgang dort. Das nahm einen schon mal die Anspannung, oder wie wir Künstler sagen, das Lampenfieber. Dann zum Castingset, eine der Kulissen dort, wo noch zwei weitere Kollegen von Jens saßen. Kurze Einweisung in die mir bereits übersandte Szene und dann Action. Einer las den Text meines Gegenübers und nun musste ich meinen Part abliefern. Also meinen Text, den ich ja im Zug noch einmal intensiv geprobt hatte, weshalb mich die Mitreisenden auch immer so verwundert angeschaut hatten. Irgendwie war ich wohl überzeugend. Jedenfalls gab es ein, zwei Korrekturen, das war es dann. Jens sagte noch zu mir, da könnte man was daraus machen. Er werde sich dann bei mir melden, wenn ein solcher Charakter auf dem Drehplan steht. Ich müsste dann aber kurzfristig zur Verfügung stehen. Und so ging es erstmal zurück nach Hannover. Nun hieß es also erst einmal warten, bis die passende Rolle eines seriösen, distinguierten Mid-50ers im Handlungsstrang auftauchte, und nach circa 3 Wochen war es dann soweit, hatte schon gar nicht mehr wirklich damit gerechnet, konnte das auch aus den aktuellen Folgen im TV der Serie Verbotene Liebe nicht erkennen, weil die natürlich immer mehr als 7 Wochen hinter den derzeit gedrehten Folgen nachlaufen. Nun aber rief Jens persönlich an und hatte die Rolle eines Notars zu besetzen. 2 Drehtage waren hierfür in den Studios in Köln-Ossendorf angesetzt. Ich sagte natürlich sofort zu. Diese Rolle war mir quasi auf dem Leib geschrieben. Und so gab er noch folgende Eckdaten durch. Drehbeginn in 2 Tagen um 8 Uhr und 15 Minuten. 2 Szenen, je 2 Takes in Continuous Action pro Szene, an 2 aufeinanderfolgenden Tagen mit Text. Drehbuchseiten kommen per Fax. Fax kam und in jedem Take hatte ich einen zusammenhängenden Satz, also insgesamt 4 Sätze. Nun gab es aber erst einmal viel zu tun. Text lernen, mich in die Figur reinarbeiten. Und schon hatte ich Bilder im Kopf. Vor ein paar Monaten war ich noch am Hollywood Boulevard und habe auf dem Walk of Fame die Sterne bewundert. Und nun stand ich am Beginn einer glamourösen Karriere und werde dann dort auch meinen eigenen Stern bekommen. So schnell werden Träume wahr. Brauche ich jetzt einen Agenten? Muss ich Autogrammkarten drucken lassen? Brauche ich einen Künstlernamen? Werden die Medien über mich herfallen? Sollte ich eine Homestory machen? Kann ich überhaupt noch ohne Bodyguards in die Öffentlichkeit? Wird sich mein Leben nun grundlegend verändern? Fragen über Fragen. Aber das Wichtigste stand mir noch bevor. Ich musste Gina erklären, dass ich am nächsten Tag zum Dreh nach Köln fahre. Ich kam also nach Hause und legte so beiläufig die Drehbuchseiten auf den Tisch. Irgendwann kam Gina und fragte, was das denn sei. Ich sagte, meine Rolle in Verbotene Liebe. Außer ein.
Also doch.
Kam dann nichts mehr. Aber ich konnte sie dann ein wenig versöhnen, indem wir schön essen gingen und sie hat mich dann tatsächlich auch zum Bahnhof gefahren. Ich reiste ja bereits einen Tag früher an, damit ich pünktlich morgens am Set bin. In Köln hatte ich im Domhotel dort auf der Domplatte eingecheckt, als es das so noch gab. Also, ganz standesgemäß. Am Abend aber nicht mehr in die Altstadt, sondern hier gleich um die Ecke ins Früh am Dom. Noch ein paar frische Kölsch und ein wunderbar selbst angemachtes Tata, dann ins Bett. Ich musste frisch aussehen am Set, damit die Maske nicht so viel zu tun hat. Wake-up-Service, dann Frühstück, Taxe und ab nach Ossendorf. Dort traf ich dann gleich auf Jens, der sagte, dass ich nun erst einmal warten muss, bis die Szene dann aufgerufen wird. Und so lernte ich zunächst die Lektion am Set, dass Warten dort die größte Herausforderung ist. Zwischendurch noch die Formalitäten wegen der Gage. Da ich selbstständig war, ging das ziemlich unkompliziert. So ein Drehtag besteht wohl zu 90% aus Wartezeiten. Aber es gab Kaffee, Kaltgetränke und belegte Brötchen in einer kleinen Cafeteria. Überall im Gebäude, wo sich der Backstage-Bereich befand, liefen Monitore, wo man das aktuelle Aufnahmegeschehen verfolgen konnte. Immer wieder dann über die Lautsprecher die Aufrufe für die Akteure der aktuellen Szenen. Da waren dann auch die Hauptakteure dabei, die dort einfach ihrer Arbeit nachgingen. Es war ein rein geschäftsmäßiges Treiben dort. Aber alles in einer geordneten Hektik. Dann kam eine Dame, die für die Garderobe zuständig war und stellte fest, dass das Hemd und die Krawatte, die ich anhatte wegen der Streifen so im TV gar nicht gingen. Also ab in den Fundus und da wurde ein passendes weißes Hemd und eine schlichte Krawatte rausgesucht und ich konnte mich in einer der Garderoben dann umziehen. Dann kam der Aufruf für den ersten Take meiner Szene. Und im Drehbuch stand dann ja auch die Nummer der Folge, die Nummer der Szene und T17 für Take 17. Dann weiter die Kulisse, Schloss Königsbrunn Kaminzimmer. Weiter die Darsteller der Szene, die da waren, Johannes von Lahnstein, Nico Brandner, Hausdame Elke Kepler, Arzt mit Text, Notar mit Text. Die Szene wurde beschrieben mit, Nico stellt sich dem Vaterschaftstest. Zeit, Nachmittag. Zunächst stellten wir uns am Set alle mit Handschlag vor. Es begann dann erst mit Stell- und Lichtproben, dann mit einem ersten Probedurchlauf. Von der Regie kamen dann noch entsprechende Anweisungen, wie zum Beispiel zu mir, ich sollte lauter und langsamer sprechen. Ich versuchte natürlich die Figur recht authentisch rüberzubringen, zumal die Juristerei ja mich auch schon lange interessierte. Also noch ein 2. Probedurchlauf und dann sollte der 1. Schuss kommen. Und so lief die Szene, der Arzt und der Notar, also ich, sitzen neben dem Grafen Johannes im Kaminzimmer. Die Hausdame tritt mit Nico Brandner herein. Und die Hausdame verlässt das Zimmer dann wieder. Es kommt zunächst zu einer ablehnenden Geste zwischen Nico und dem Grafen. Nico blickt irritiert auf den Arzt und den Notar. Johannes registriert ihren Blick und deutete auf den Notar.
Das ist Herr Keitner, einer meiner Notare. Sie verstehen sicher, dass ich den Vaterschaftstest nur unter notarieller Aufsicht durchführen kann.
Nun mein großer Auftritt, mit einer selbstbewussten und souveränen Geste, und so legte ich die Figur auch an, sagte der Notar zu Nico.
Guten Tag, ich werde hier die Durchführung des Tests notariell beaufsichtigen.
Nun überreichte der Arzt Nico und Johannes je ein Röhrchen für die Speichelprobe. Klappe, Take fertig. Das war er, mein erster Auftritt im Rampenlicht der Scheinwerfer.
Und so folgten dann noch in den nächsten Monaten weitere Rollen als Fahrprüfer Franz Weidenmüller in Unter uns und Lehrer Sievers in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
Die 2000er waren dann auch geprägt von Blockbusterfilmen und erfolgreichen TV-Serien. Reihen wie Harry Potter und der Herr der Ringe füllten Kinos weltweit. Serien wie Friends und The Sopranos setzten neue Maßstäbe im Fernsehen. Reality-TV erlebte mit Shows wie Big Brother einen Boom. Videospiele wie Halo und World of Warcraft wurden zu festen Bestandteilen der Freizeitgestaltung. In den 2000er Jahren waren die Rolling Stones auch weiterhin aktiv und erlebten eine Phase, die von großen Tourneen, neuen Alben und weltweiter Anerkennung geprägt war. Die Rolling Stones unternahmen mehrere umfangreiche Tourneen, die Millionen von Fans anzogen. Die Lix-Tour, 2002 bis 2003, war eine Welttournee, die die Band in zahlreiche Länder führte und für ihre innovativen Setlists und die Mischung aus verschiedenen Venue-Größen bekannt war. Die ewige Band-Tour, 2005 bis 2007, folgte, die zu einer der erfolgreichsten Tourneen aller Zeiten wurde und über 558 Millionen Dollar einspielte. Hier war ich dann auch in den USA, in Charlotte, North Carolina dabei. Die Band war Gegenstand mehrerer Dokumentarfilme und Veröffentlichungen. Shine a Light, 2008, ein Konzertfilm von Martin Scorsese, zeigte die Energie und den Charme der Band während ihrer Live-Auftritte und wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt. Die Rolling Stones blieben in den 2000er Jahren eine kraftvolle und dynamische Kraft in der Musikindustrie. Ihre kontinuierlichen Tourneen, neue Musik und die bleibende Leidenschaft für ihre Kunst sicherten ihnen einen prominenten Platz in der Geschichte des Rock'n'Roll. Die Musikszene der 2000er wurde ansonsten von Popstars wie Britney Spears und Justin Timberlake dominiert, während Hip-Hop und R&B mit Künstlern wie Eminem und Beyoncé eine Blütezeit erlebten. Indie und alternative Bands wie Coldplay und The Strokes gewannen an Popularität. Digitale Musikplattformen wie iTunes veränderten den Musikmarkt nachhaltig. Mode der 2000er Jahre war vielfältig. Der Casual-Schick-Look mit Marken wie Abercrombie und Fitch war beliebt. Der Boho-Stil, inspiriert von Prominenten, wurde ebenfalls populär. Nachhaltige Mode und ethische Produktion gewannen gegen Ende des Jahrzehnts an Bedeutung. In den 2000er Jahren erlebte auch die Kunstszene eine Zeit des Wandels und der Innovation. Die Globalisierung förderte eine vielfältige und vernetzte Kunstwelt, in der Künstler aus verschiedenen Kulturen weltweit miteinander in Kontakt standen. Digitale Kunst und Medien wurden immer populärer, mit Künstlern wie Cory Archangel und Raphael Rosenthal, die das Internet als kreatives Medium nutzten. Street Art gewann an Bedeutung, wobei Künstler wie Banksy und Shepard Fairey die Grenzen zwischen urbaner Kunst und etablierter Kunstwelt überschritten. Der Kunstmarkt erlebte einen Boom mit Rekordverkäufen und Millionenpreisen für Werke von Künstlern wie Damien Hirst und Jeff Koons. Die digitale Kunstvermittlung erlebte einen Aufschwung, mit virtuellen Ausstellungen und Online-Kunstplattformen, die eine globale Reichweite ermöglichten. Diese Entwicklungen machten die 2000er Jahre zu einer dynamischen und einflussreichen Dekade in der Kunstwelt. Die Fußball-Bundesliga erlebte eine Ära der Dominanz und Überraschungen, besonders durch den FC Bayern München und den sensationellen Titelgewinn des VfL Wolfsburg 2009. Internationale Sportereignisse wie die Olympischen Spiele und die Fußballweltmeisterschaften boten unvergessliche Momente. Stars wie Michael Phelps, Usain Bolt und Roger Federer prägten die Sportlandschaft. Michael Schumacher dominierte die Formel 1 und Tiger Woods setzte neue Maßstäbe im Golf. Die 2000er Jahre waren ein Jahrzehnt des Wandels und der Innovation, das die Grundlage für viele Aspekte des modernen Lebens legte. Von technologischen Durchbrüchen über kulturelle Trends bis hin zu politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen hinterließen sie einen nachhaltigen Eindruck auf die Welt.
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.